NDR Info. Echo des Tages.
Zur aktuellen halben Stunde begrüßt sie Gerd Schinkel. Wir blicken auf diese Themen. Karlsruher Verfassungsrichter verhandeln über die Beteiligungsrechte deutscher Parlamentarier beim Euro-Rettungsschirm. Kann die Regierung die Entscheidung über bestimmte wichtige Fragen ausschließlich wenigen Abgeordneten zuweisen? Die Finanzminister der Euro-Staaten bemühen sich weiter um Aufstockung des Kreditfonds. Niedersächsischer Innenminister Schünemann bilanziert Polizeieinsatz beim Castortransport. Dazu auch unser Kommentar. Weitere Festnahmen im Zusammenhang mit der Fahndung nach Unterstützern des rechtsextremistischen Terrortrios aus Zwickau. Gerichtspsychiater bescheinigen dem norwegischen Massenmörder Breivik Unzurechnungsfähigkeit und Demonstranten haben in Teheran die britische Botschaft gestürmt. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kann die Bundesregierung aus Dringlichkeitsgründen das Recht ableiten, in wichtige Entscheidungen nur einen kleinen Teil des Parlaments einzubinden? Damit muss sich das Bundesverfassungsgericht befassen, nachdem zwei SPD-Bundestagsabgeordnete Karlsruhe eingeschaltet haben. Sie rügen eine Verletzung ihrer Abgeordnetenrechte, wenn wichtige Entscheidungen über Hilfen für notleidende Euro-Staaten von einem geheimtagenden Gremium aus nur 9 Parlamentariern getroffen werden können. Vor den Karlsruher Richtern betonte Finanzminister Schäuble heute die Bedeutung von schnellen und geheimen Entscheidungen. Gerichtspräsident Voskuhle betonte dagegen in seiner Einleitung zur mündlichen Verhandlung, dass die verfassungsrechtlichen Spielregeln gerade auch in schwierigen Zeiten einzuhalten seien. Aus Karlsruhe berichtet Michael Reißenberger.
Sie haben den halben Sieg schon in der Tasche. Die beiden SPD-Parlamentarier Sven Schulze und Peter Dankert, über deren Klage das Bundesverfassungsgericht heute verhandelte. Bereits vor einem Monat hatten die Richter das neunköpfige Sondergremium zum Euro-Rettungsfonds erstmal stillgelegt. Heute gab es kritische Nachfragen des Gerichts, ob so die Mitwirkungsrechte des Parlaments auch wirklich gewahrt sind, wie es das Gericht am 7. September im Urteil zum Euro-Rettungsschirm gefordert hatte. Der Abgeordnete Peter Dankert sieht einen gravierenden Mangel.
Ich finde, wenn wir einen deutschen Bundestag haben, in den 620 Abgeordnete vom Volk gewählt sind und dann nur 9 Männer in diesem Gremium in geheimer Sitzung tagen, dann ist keine ausreichende Abbildung des deutschen Bundestages.
Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Peter Altmaier, findet diese Zweifel unbegründet. Die Bundestagsfraktionen hätten in äußerst intensiven Gesprächen die Entscheidungsregeln für dieses neuner Sondergremium gefunden. In seiner ganzen Abgeordnetentätigkeit habe er noch nie so gründliche Beratungen erlebt, wenn die beiden Kläger etwa den 41-köpfigen Haushaltsausschuss an die Stelle des neuner Gremiums setzen wollten, dann wäre das die weniger verbindliche, die schlechtere Lösung.
Das neuner Gremium wird vom Bundestag direkt gewählt. Die Mitglieder im Haushaltsausschuss werden nur von den Fraktionen benannt. Und deshalb hat das Neuner-Gremium eindeutig eine stärkere demokratische Legitimation.
Bundesfinanzminister Schäuble verwies auf die schwierige Situation der Bundesregierung, die oft heikle Maßnahmen des europäischen Rettungsschirms mit den europäischen Partnern verabreden müsse.
Es gibt Operationen am Markt, die können Sie nicht auf dem öffentlichen Marktplatz behandeln.
Der Kläger und Bundestagsabgeordnete Peter Dankert lässt dieses Argument aber bestenfalls bei Ankäufen von Staatsanleihen auf dem sogenannten Sekundärmarkt gelten, damit nicht durch irgendeine Indiskretion Spekulationen Auftrieb bekämen. Aber er wehrte sich vor Gericht gegen die Unterstellung, dass im Bundestag oder seinem 41-köpfigen Haushaltsausschuss nichts unter der Decke bleiben könne, wenn es wirklich erforderlich sei.
Wir dürfen ja nicht übersehen, dass wir nicht die Einzigen wären, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Bevor es zu uns ins Parlament kommt, sind Dutzende von Beamten in der EZB, in den europäischen Gremien damit befasst und wir ganz am Schluss. Also wenn einer sozusagen Geheimnisverrat in Anführungsstrichen vermutet, dann kann es auch in dem Bereich angesiedelt sein.
Die Verfassungsrichter jedenfalls schienen nach der heutigen Verhandlung nicht überzeugt davon, dass einzig und allein das Neuner Sondergremium die Regierungsmitwirkung des Parlaments korrekt ausüben könnte. Ein Motto für das baldige Urteil schien Gerichtspräsident Voskuhle schon bei Eröffnung der Verhandlung allen Beteiligten zu nennen, als er sagte, die verfassungsrechtlichen Spielregeln beim Wettstreit der Ideen müssen gerade auch in schwierigen Zeiten eingehalten werden. Die Forderung, Not kennt kein Gebot, habe den Menschen, wenn überhaupt, immer nur sehr kurzfristig Glück gebracht.
Um eine Ausweitung der Eurokrise zu unterbinden, wollen die Finanzminister der Eurozone bei ihrem Treffen heute in Brüssel weitere Vorsorgemaßnahmen zur Rettung der gemeinsamen Währung treffen. Dabei geht es darum, wie der nicht ausreichende Rettungsschirm ergänzt werden kann. Außerdem geht es um die Freigabe der nächsten Kreditrate für Griechenland und um die Glaubwürdigkeit der Sparbemühungen Italiens. Aus Brüssel, Andreas Reuter.
250 Milliarden Euro sind noch im Topf der EFSF. Heute wollen die Finanzminister die Einzelheiten festlegen, wie daraus mehr gemacht werden kann. Stichwort Hebelwirkung. Doch schon vor der Sitzung machte sich die Erkenntnis breit, so kräftig wie ursprünglich geplant wird die Hebelwirkung wohl nicht ausfallen. Von 1 Billion Euro war da mal die Rede oder sogar noch mehr. Luc Frieden, der Finanzminister aus Luxemburg, räumte ein, im Licht der veränderten Marktsituation werde es sehr schwierig werden, diese ursprünglichen Hebelziele zu erreichen.
I think it will be very difficult to reach in view of the changed market circumstances the initially.
Die EFSF allein wird nicht in der Lage sein, alle Probleme zu lösen. Wir müssen das zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds tun und mit der Europäischen Zentralbank im Rahmen ihrer Unabhängigkeit und der Verträge.
The ECB in the framework of its independence treaty.
Auch die EZB muss also helfen, so der Luxemburger Finanzminister. Deutschland müsse endlich seinen Widerstand dagegen aufgeben, heißt es aus etlichen Mitgliedsländern, auch gegen die Ausgabe von gemeinsamen Eurobonds. Finanzminister Wolfgang Schäuble aber sieht sich mit seiner ablehnenden Haltung durchaus nicht isoliert.
Na, ganz Europa macht keinen Druck, ganz Europa hält sich an die Verträge. Und das eine wie das andere ist durch die europäischen Verträge ausgeschlossen. Wir machen alle Druck, dass wir möglichst rasch eine Stabilitätsunion zustande bringen. Wir bereiten das ernsthaft vor für das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 9. Dezember. Und ich hoffe, dass wir heute einen guten Schritt vorankommen.
Und in der Tat, auch die österreichische Finanzministerin Maria Fekter machte aus ihrer Ablehnung von Eurobonds kein Geheimnis.
Eurobonds halte ich im derzeitigen Rahmen, wie vorgeschlagen, nicht für sinnvoll. Da sind wir noch nicht reif dafür. Ich kann den Steuerzahlern nicht erklären in Österreich, warum Österreich die gute Bonität hergeben soll, für Länder, auf die wir keinen Einfluss haben.
Wolfgang Schäuble will stattdessen mit langem Atem an die Sache rangehen und grundsätzliche Probleme im Aufbau der EU anpacken.
Die besondere Konstruktion einer vergemeinschafteten Geldpolitik durch eine Stabilitätsunion zu ergänzen, dann wird das Vertrauen der Märkte nicht über Nacht, aber allmählich zurückkommen, weil die Märkte ja immer den Zweifel hatten, kann das funktionieren, eine Währung vergemeinschaften, aber in der Haushaltspolitik macht jedes Land, was es will.
Solche Ansätze aber werden die akuten Probleme nicht lösen, sagen Kritiker aus anderen Ländern, wie der polnische Außenminister Radislav Sikorski. Deutschland müsse schnell handeln angesichts der ganz realen Gefahr, dass die Eurozone auseinanderbreche oder gar die EU. Maria Fekter aus Österreich aber ließ das nicht gelten.
Es haben uns vor mehreren Monaten alle schon den Untergang prophezeit, der ist noch nicht eingetreten.
Nun ist er also am Ziel, der härteste, teuerste und langwierigste Castor-Transport, der übrigens auch noch der 13. war. Gestern Abend rollten die Tieflader mit den 11 Behältern ins Zwischenlager und sowohl Polizeikräfte als auch Demonstranten konnten heute ihre Ausrüstungen wieder einpacken. Bis zum nächsten Transport ins Wendland, denn 4 stehen noch aus, sollte die Politik für die Frage der Zwischenlagerung keine andere Antwort finden. Polizei und Demonstranten warfen sich gegenseitig aggressives Verhalten vor. Der niedersächsische Innenminister Uwe Schönemann zog heute eine Bilanz des Polizeieinsatzes. Zusammengefasst hat sie Carsten Schulz.
Nach mehr als 5 Tagen hat der Castor-Transport gestern Abend um kurz nach 22 Uhr das Zwischenlager Gorleben erreicht. Damit war er der zeitlich längste Atommülltransport aller Zeiten.
Wir sind froh, dass die Castoren im Zwischenlager hier in Gorleben angekommen sind,
sagte Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann und fügte hinzu:
Es war gerade für die Einsatzkräfte ein sehr fordernder Einsatz. Es war sicherlich sogar der härteste Einsatz, seit es den Castor-Transport gibt.
Am Rande der Pressekonferenz präsentierte die Polizei Gegenstände, die während des Einsatzes aus den Reihen der 450 linksautonomen Demonstranten geflogen waren. Pyrotechnik, Molotow-Cocktails, mit Schrauben durchbohrte Golfbälle.
Sie sind brutalst vorgegangen in einer Art und Weise, wie wir das nicht erwartet haben.
So der Innenminister, der zugleich die friedlichen Aktionen wie die Schülerdemonstration in Lüchow und die Großkundgebung in Dannenberg als positive Protestbeispiele erwähnte. Insgesamt waren bundesweit knapp 20.500 Beamte im Einsatz, mehr als im vergangenen Jahr.
Wir mussten insgesamt 133 Polizeibeamte als verletzt ansehen, davon 73 durch Steinflaschen. Flaschenwurf, Pyrotechnik und anderes. Es sind 21 beschädigte Fahrzeuge. Wir haben 43 Festnahmen, 269 Strafverfahren, Gewahrsamnahmen 1553, Platzverweise 5080.
Soweit die vorläufige Statistik. Lüneburgs Polizeipräsident Friedrich Niehörster freute sich, dass es anders als im Vorjahr keine Probleme mit der Versorgung und den Ruhezeiten der Beamten gegeben habe.
Ganz erfreulich war, dass wir das Thema Versorgung hinbekommen haben. Die bäuerliche Notgemeinschaft hat auf große Traktorwellen verzichtet. Sie haben uns allerdings schlitzohrig, wie sie sind, dafür dann große Container mit Kies, Sand und anderen Dingen platziert, für die wir teilweise Kräne gebraucht haben, um das wegzuräumen.
Auch Niehörster hob die friedlichen Aktionen der Atomkraftgegner hervor, rechtfertigte jedoch den Einsatz von Wasserwerfern und Gummiknüppeln gegen Gewalttäter. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg kritisierte ihrerseits, gerade gegen Ende seien die Einsatzkräfte überhart gegen Demonstranten vorgegangen. Ein Vorwurf, den Niehörster teilweise einräumte.
Also wir haben in der Einsatzleitung wahrgenommen, dass in Gorleben in der Anfangsszene etwas markanter vorgegangen worden ist. Die Gesamteinsatzleitung hat reagiert und einen Befehl rausgegeben, das sofort wieder zu reduzieren auf den Level, den wir verabredet haben.
Die Kosten für den Polizeieinsatz zum Schutz des Castortransports lagen den Angaben zufolge etwa auf Vorjahresniveau bei etwa 33,5 Millionen Euro.
Mit dem Widerstand der Atomkraftgegner musste sich vor allem die Polizei auseinandersetzen, obwohl der Protest der Demonstranten eher einer Politik galt, die auf offene Fragen in der Atomdebatte Antworten schuldig bleibt. Bislang ist kein anderer Standort für ein Zwischenlager in Sicht, geschweige denn für ein Endlager. Und die Zeit drängt, weil in den kommenden Jahren weitere hochradioaktive Mülltransporte ins Haus stehen. Selbst die Polizeigewerkschaft GdP fordert jetzt ein Umdenken. Den Castortransport 2011 bilanziert in einem Kommentar Michael Ort.
Es war der Castortransport der Überraschungen. Kaum jemand hatte vorher damit gerechnet, dass nach Atomausstieg und Neustart bei der Endlagersuche noch so viele Menschen zum Protest in der Region Gorleben bereit sein würden. Doch die, die hier demonstrieren, glauben eben nicht, dass jetzt alles besser wird. Sie verweisen darauf, dass immer noch Atommüll produziert wird, weil immer noch Kernkraftwerke laufen, ohne dass klar ist, wo dieser Müll hin soll. Und dass immer noch sehr viel mehr Geld in die Erkundung von Gorleben gesteckt wird, als in den angekündigten Neustart der Endlagersuche. Ihre Befürchtung, dass hier falsch gespielt wird, ist von daher nicht unbegründet. Überraschend war auch, dass den Demonstranten nach so vielen Jahren des Protests immer noch etwas Neues einfällt. Dass die Polizei vor einer technischen Blockade kapitulieren und die Konstruktion, an die sich die Castor-Gegner angekettet hatten, in einer Pressemitteilung als ausgeklügelt loben musste, gab es vorher auch noch nie. Es ist dieser bunte, einfallsreiche Protest, der den Widerstand im Wendland trägt. Und dem schon länger auch die Polizei mit Respekt begegnet. Schlitzohrig sei das, sagte Lüneburgs Polizeipräsident Niehörster, und auch, dass es in Ordnung sei, wenn man sich mal rauft bei Sitz- und Treckerblockaden. Überraschend oder besser erschreckend war allerdings auch die Gewalt, die von einer Minderheit der Demonstranten ausging. Wer Brandsätze und mit Schrauben gespickte Golfbälle auf Polizisten wirft, kalkuliert schwerste Verletzungen ein und entwertet den friedlichen Protest Tausender. Auch wer Steine aus dem Gleisbett entfernt, legt es eigentlich nur auf Randale mit der Polizei an. Da ist der Castortransport nur Mittel zum Zweck. Die Bürgerinitiativen müssen sich deutlicher als bisher von diesen gewalttätigen Chaoten distanzieren. Das immer nur im Nachhinein zu bedauern, reicht nicht. Überraschend schließlich war am Ende dieser fünf Tage aber auch, dass die Ablehnung weiterer Castortransporte jetzt auch in der niedersächsischen Landesregierung angekommen ist. Nach Umweltminister Sander ist nun auch Innenminister Schünemann dagegen. Niedersachsen habe seinen Beitrag geleistet, sagte er. Er hätte auch sagen können, es reicht. Sein Kollege Sander wird sogar noch konkreter. Der Müll müsse dahin zurück, wo er produziert wurde, nämlich in die süddeutschen Bundesländer, in denen die meisten Atomkraftwerke betrieben werden. Daraus kann nur eines folgen. Die niedersächsische Landesregierung muss sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass der Atommüll aus England in ein anderes Zwischenlager als Gorleben kommt. Sollte ihr das gelingen, dann wäre das aus heutiger Sicht allerdings die größte Überraschung.
Michael Ort kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei der Fahndung nach Helfern der rechtsextremistischen Terrorzelle Zwickau haben Spezialeinheiten der Polizei heute einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer festgenommen. Es handelt sich um den 36-jährigen Ralf Wohlleben. Einzelheiten von Peter Sommer.
Es war am frühen Morgen, als Spezialeinheiten der Polizei zugriffen. Ralf Wohlleben wurde in seiner Wohnung verhaftet. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm unter anderem vor, der Neonazi-Gruppe Mundlos, Böhnhardt und Schäpe spätestens im Jahre 2002 eine Schusswaffe samt Munition besorgt zu haben. 4 der insgesamt 10 Morde, die dem Trio zur Last gelegt werden, waren zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits geschehen. Der 36-jährige Wohlleben ist in Thüringer Verfassungsschutzkreisen alles andere als ein Unbekannter. Mitte der 90er Jahre wurde er erstmals in Neonazi-Kreisen aktiv. Von 1999 bis 2008 war er Funktionär bei der NPD, 2 Jahre lang sogar stellvertretender Landesvorsitzender. Während der gesamten 90er Jahre soll er Kontakt zu den 3 Neonazis gehabt, sie bei ihrer Flucht und auch später finanziell unterstützt haben. In Thüringen ist die Festnahme des prominenten Neonazi mit Erleichterung, aber auch einer gewissen Besorgnis aufgenommen worden. Denn es werde immer deutlicher, dass es sich bei Mundlos, Böhnhardt und Schäpe nicht um Einzeltäter, sondern sehr wohl um Teile eines Netzwerks handele, meint etwa der grüne Innenpolitiker Dirk Adams. Er fordert von der Landesregierung rückhaltlose Aufklärung, vor allem im Innenausschuss des Landtags.
Ich mag in den nächsten Sitzungen keine ausführlichen stundenweisen Berichte mehr über Dinge, die ich in den Medien schon alle viel detaillierter gehört habe, hören, sondern ich verlange jetzt, dass man den Ausschuss umfänglich und auch zielgenau, um politische Dinge daraus schlussfolgern zu können, informiert. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, 2. Warnschuss.
Denn in Thüringen hat die Debatte um politische Verantwortlichkeiten, um Versäumnisse und Pannen bei der Observation und Verfolgung der Neonazis längst begonnen. Zum Beispiel jene aus dem Jahre 1998, als Polizeibeamte in einer Garage die Bombenwerkstatt des Trios fanden, es aber zu keiner Festnahme kam. Für den SPD-Innenexperten Matthias Hay ein unerklärlicher Vorgang.
Ich beispielsweise als Abgeordneter könnte Ihnen antworten, dass mich zum Beispiel wahnsinnig interessiert, wie es möglich sein konnte, dass ein Mann, der polizeilich aufgesucht wird, um Garagen zu durchsuchen, einfach so in sein Auto steigen und wegfahren kann. Und das sind so Sachen, die mich persönlich als Abgeordneter sehr beschäftigen.
Auch Polizei und Verfassungsschutz werden in den kommenden Wochen und Monaten sehr beschäftigt sein. Da sind sich die politisch Verantwortlichen beim Bund und in Thüringen sicher. Denn Wohlleben war bereits der 3. Unterstützer und Aktivist im Umfeld der Terrorgruppe, der festgenommen wurde. Weitere werden höchstwahrscheinlich folgen.
In Norwegen haben 2 Gerichtspsychiater den Attentäter Breivik wegen paranoider Schizophrenie für nicht zurechnungsfähig erklärt. Infolgedessen könnte der Mann, der vor 4 Monaten in einem beispiellosen Verbrechen 77 Menschen ums Leben gebracht hat, zu keiner Haftstrafe verurteilt werden. Wenn sich das Gericht der Einstufung durch die Psychiater anschließt, kann der 32-Jährige nur in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Einzelheiten von Albrecht Breitschuh.
Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, an dem wir keinerlei Zweifel haben, sagte Rechtspsychologe Torgeir Husby heute Morgen, als er seinen 243 Seiten dicken Bericht dem Osloer Gericht übergab. Das Ergebnis vorzutragen war dann einige Stunden später Staatsanwalt Sveine Holden vorbehalten. Das Gutachten stellt erstens fest, dass die beobachtete Person psychotisch war zu dem Zeitpunkt der Handlungen und psychotisch war in der Zeit danach. Die Sachverständigen kommen daher zu dem Schluss, dass Anders Behring Breivik unzurechnungsfähig ist. Aus diesem Gutachten folgt, dass der 32-Jährige für die Attentate von Oslo und Utøya, bei denen am 22. Juli 77 Menschen starben, nicht im strafrechtlichen Sinne verantwortlich gemacht werden kann. Wahrscheinlich ist nun eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt auf unbestimmte Zeit. Der Staatsanwalt hob jedoch hervor, dass die Einschätzung der beiden Rechtspsychologen nicht das letzte Wort sein müsse. Eine Kommission mit einem vorsitzenden Richter werde sich nun des Gutachtens annehmen. Möglicherweise wird es an einigen Stellen korrigiert. Am geplanten Prozessbeginn ändere dieser Befund nichts. Anders Behring Breivik werde sich voraussichtlich vom 16. April nächsten Jahres an vor dem Osloer Gericht wie ein gewöhnlicher Angeklagter verantworten müssen, so Holdens Kollegin, die Staatsanwältin Inga Beyer-Eng. Dort dürften dann die Gutachter auf nicht zurechnungsfähig plädieren. Dass das Gericht dieser Einschätzung nicht folgt, ist in Norwegen unüblich. Das Gutachten sei nur wegen des großen öffentlichen Interesses vorgestellt worden, hieß es weiter. Es enthält zahlreiche Belege für die These der Rechtspsychologen. Die Sachkundigen gehen besonders auf die, wie sie es nennen, grandiosen Wahnvorstellungen Breiviks ein. Nach denen sei er dazu auserwählt, zu bestimmen, wer leben soll und wer sterben muss. Und als der perfekte Ritter sei er auserwählt, sein Volk zu retten. Er selbst bezeichnete sich als den edelsten Ritter seit dem Zweiten Weltkrieg und seine Organisation der Ordensritter werde irgendwann einmal die Herrschaft in Europa übernehmen. Breivik selbst sah sich auch als zukünftigen Regenten Norwegens an. In den Internetausgaben der norwegischen Zeitungen wird das Gutachten intensiv diskutiert. Eine der meistgestellten Fragen lautet: Wie kann jemand, der eine solche Tat so lang und genau plante, unzurechnungsfähig sein?
Die Erstürmung der US-Botschaft in Teheran vor 32 Jahren war seinerzeit wohl der Anfang vom Ende der Präsidentschaft Jimmy Carters. Anhänger des Mullah-Regimes hatten damals 52 Geiseln weitaus länger als ein Jahr in der Botschaft festgehalten, die von den damaligen Demonstranten in Sprechchören als Spionagehöhle geschmäht worden war. Genauso haben heute Dutzende von Demonstranten die britische Botschaft in Teheran bezeichnet, während sie das Gebäude erstürmten. Mehr dazu von Reinhard Baumgarten.
Diese Botschaftsbesetzung, so erklärt ein Sprecher der mutmaßlichen Studenten, sei nur ein symbolischer Akt. Mehrere hundert Menschen haben am Nachmittag vor der britischen Botschaft demonstriert. Einigen Dutzend ist es offenbar gelungen, über das Botschaftstor zu klettern und auf das gut gesicherte Gelände vorzudringen. Dort haben sie Agenturmeldungen zufolge die britische Fahne heruntergerissen und verbrannt. Offenbar, so berichten Augenzeugen, ist auch ein kleines Gebäude auf dem Botschaftsgelände angesteckt worden. Die aufgebrachte Menge fordert die sofortige Ausweisung des britischen Botschafters aus dem Iran. Vorgestern hatte das iranische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien auf die Ebene der Geschäftsträger vorsieht. Binnen zwei Wochen muss London seinen Botschafter aus Teheran abziehen. Der iranische Botschafter wird aus London zurückbeordert. Großbritannien hatte neben den USA und Kanada vor wenigen Tagen beschlossen, das iranische Bankenwesen mit Sanktionen zu belegen. London steht als einer der wichtigsten Finanzplätze weltweit nicht mehr für iranische Geldgeschäfte zur Verfügung. Diese Sanktionen dürften der iranischen Führung erhebliche Kopfschmerzen bereiten. Denn es wird für Staaten, die iranisches Öl kaufen, immer schwieriger, dieses Öl auch ordentlich bezahlen zu können. Washington ist wegen Teherans mutmaßlichem Streben nach Nuklearwaffen offenbar fest entschlossen, die Sanktionsschraube gegen den Iran deutlich anzuziehen. Für die Islamische Republik Iran bedeutet das ganz konkret: Werden Geldtransaktionen unterbunden, gehen dem Land die harten Devisen aus. Importe, die in Euro und Dollar bezahlt werden müssen, können nicht mehr finanziert werden. Gelingt es den USA, auch noch China und Russland für einen Boykott der iranischen Zentralbank zu gewinnen, droht der iranischen Führung über kurz oder lang die finanzielle Zahlungsunfähigkeit. Ob es sich bei den Botschaftsbesetzern, wie von Agenturen gemeldet, tatsächlich um Studenten handelt, ist unklar. Offenkundig hat die Polizei dem Treiben vor der britischen Botschaft im Zentrum Teherans weitgehend tatenlos zugesehen. Offiziellen iranischen Medienberichten zufolge soll die Besetzung mittlerweile beendet sein. Das staatliche Fernsehen berichtet, einige Besetzer seien festgenommen worden. Unklar ist zur Stunde, welche Haltung die iranische Führung zu dieser Verletzung der diplomatischen Immunität Großbritanniens einnimmt.
Mit der bislang noch inoffiziellen Absage einer Teilnahme an der internationalen Afghanistan-Konferenz hat Pakistan auf den Tod von mindestens 24 seiner Soldaten durch einen NATO-Luftangriff reagiert. Pakistan sieht seine Souveränität zum wiederholten Mal massiv verletzt. Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte mit Bedauern auf die Absage. Zu den Hintergründen des pakistanischen Boykotts Kai Küstner.
Lang lebe die pakistanische Armee und jeder Freund der USA ist ein Verräter. So lauten die Sprechchöre. Die Männer, die das intonieren, tragen dunkle Anzüge und Krawatten. Sie sind Angehörige der Anwaltsbewegung, die vor Jahren mutig dem Machthaber Pervez Musharraf trotzten. Jetzt richtet sich ihre Wut gegen Amerika. Nach dem NATO-Luftangriff vom Wochenende gingen die Anwälte zum Beispiel in der Stadt Lahore auf die Straße. Wir sind ein freies Land. Gegen jeden, der unsere Souveränität angreift, wird die Anwaltsbewegung im ganzen Land Proteste organisieren. In den frühen Morgenstunden hatten am Sonnabend NATO-Hubschrauber und offenbar auch Kampfjets zwei pakistanische Armeeposten beschossen und dabei 24 Soldaten getötet. Der Vorfall ereignete sich in den berüchtigten Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan, also dort, wo sich Al-Qaida und Taliban-Kämpfer versteckt halten. Die NATO und auch das Weiße Haus haben sich inzwischen entschuldigt und die Luftschläge als tragischen und unbeabsichtigten Vorfall bezeichnet. Pakistanische Militärs und Politiker hatten entrüstet bis wütend reagiert, genau wie die Bevölkerung. Zum einen ist es nicht der erste schwerwiegende Fehler, der die NATO-Truppen im Grenzgebiet unterläuft. Zum anderen hatten die Pakistanis den USA schon die Tötung Osama bin Ladens im Mai auf ihrem Grund und Boden als einen Übergriff auf ihr Staatsgebiet übel genommen. Jedenfalls wurden die Nachschubrouten für die westlichen Truppen in Afghanistan, die durch Pakistan führen, nach dem Angriff umgehend geschlossen. Für die Bonn-Konferenz, die am kommenden Montag stattfinden soll, ist die Absage Pakistans jedenfalls ein schwerer Schlag. Es gilt als völlig unumstritten, dass ohne die aktive Mithilfe Pakistans im Nachbarland Afghanistan so etwas wie Frieden kaum möglich sein wird. Auch Gespräche mit den Taliban, immer wieder als ein möglicher Ausweg aus der Misere gehandelt, wenn sie denn eines Tages stattfinden, würden sich wohl nur über Pakistan anbahnen lassen, so unlängst der Sicherheitsberater des afghanischen Präsidenten Ranginder Fassbanta.
Ohne grünes Licht von pakistanischen Geheimdiensten und Militär, es wird keine Friedensverhandlungen mit den Taliban geben.
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie zerrüttet die Beziehungen des Westens zu Pakistan derzeit sind, dann hat denen das Land, das eigentlich ein Bündnispartner ist, mit seiner Absage jetzt geliefert.
Fahrgäste der Bahn wissen die Annehmlichkeiten einer Bahnreise durchaus zu schätzen. Doch das bedeutet nicht, dass sie die Unzulänglichkeiten nicht kritisieren. Ein Fazit: meistens nette Schaffner und häufig schmutzige Toiletten. Zu Umfrageerkenntnissen des Verkehrsclub Deutschland Carsten Schabowski.
Bahnbashing, also auf die Bahn einprügeln, nein danke, das Unternehmen sei viel besser als sein Ruf. Zum Beispiel die Zugbegleiter finden die meisten Bahnfahrer kompetent und nett. Trotzdem, die Ärgerliste ist lang, besonders Verspätungen machen Bahnreisende sauer.
Die Akzeptanz für eine Verspätung ist natürlich in dem Moment da, wenn sie darüber informiert werden.
Erklärt Thomas Krautscheid, der die Untersuchung durchgeführt hat, 5 Monate lang. Über 1400 Bahnkunden wurden befragt, die mit ICE, IC oder EC unterwegs waren. Michael Ziesack vom VCD liefert dann auch gleich nach, was die Bahn in dem Punkt zu tun hätte.
Der deutsche Fahrplan ist mehr ein Optimalfahrplan, der nur dann funktioniert, wenn es wirklich keine Störung gibt. Und für uns ist es wichtig, dass wir auf Dauer zu einem System kommen, was Störungen einfach mehr berücksichtigt, was mehr Zeitpuffer drin lässt, dass auch es möglich ist, wenn ein Zug Verspätung hat, dass er diese Verspätung deutlich besser wieder abbauen kann.
Applaus der Reisenden gab es für die modernen ICE-Hochgeschwindigkeitszüge, Buhrufe für die alten IC-Wagen. Besonders in der Kritik: dreckige Toiletten.
Die Qualität einer Reise ist sehr stark davon abhängig, wie sauber das Klo ist. Es muss dringend etwas passieren im Bereich der Sauberkeit der Toiletten. Die Reinigungsintervalle müssen deutlich verkürzt werden. Es muss auch während der Fahrt gereinigt werden. Es braucht da mehr Personal und nicht, wie die Deutsche Bahn AG plant, weniger Personal.
Wegen der vielen Kritikpunkte verurteilt der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland die für Mitte Dezember geplanten Preiserhöhungen um 3,9% aufs Schärfste. Noch einmal Michael Ziesack vom VCD.
An einem Tag wird uns erklärt, dass man wieder neue Rekordgewinne gemacht hat. Am nächsten Tag wird uns erklärt, dass wir wegen des Winters da mit Einschränkungen zu rechnen haben. Und am nächsten Tag spare ich dann auch noch Personal ein. Da geht es für mich nicht an, dass wir dann auch noch 3,9% erhöhen.
Der Bahntest 2011 soll nun an die Bahn AG geschickt werden. Eine Reaktion des Unternehmens gibt es noch nicht.
Soweit Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen im heutigen Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.